Ja, und jetzt ganz live sind wir wieder beim Stadtgespräch. Das Stadtgespräch, das wissen ja alle, hat Gäste aus Verwaltung, Politik, aus Gesellschaft, aus Kultur, aus Kunst, aus Wissenschaft, aus Wirtschaft und, und. Und heute zu Gast bei mir ist mein Radiokollege Frank. Frank, kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, guten Abend, liebe Leute. Wir haben uns ja lange nicht mehr gehört, ne? Ich bin ja gleich im Studio geblieben. Ja, mein Name ist Frank Daschner. Ich bin 55 Jahre alt, bin hier in Neumünster geboren und aufgewachsen, wohne jetzt allerdings auf dem Lande, bisschen von Neumünster entfernt und arbeite in Kiel an der Universität.
Das ist ja noch nichts Schlimmes, wenn man ein bisschen außerhalb wohnt, ne?
Ja, irgendwann, genau.
Ich hoffe, dass dich nichts aus Neumünster vertrieben hat.
Nee, das hat sich einfach so ergeben. Ja. Also, genau. Also,
und wo, in welchem Stadtteil warst du? Hast du gelebt, als du noch in Neumünster warst?
Ja, also sozusagen geboren wurde ich hier im Krankenhaus, aber die erste Wohnung war am Meisenweg, das war Falderer. Mhm. Da bin ich in die Böckler-Siedlung im Kindergarten gegangen. Damals sind die Kinder auch wirklich noch zu Fuß da alle hin. Ja, ja. Das war so. Elterntaxi gab es nicht. Ne? Und dann einige wenige Jahre in Aukrug-Indien gewohnt und dann sind wir in die Gartenstadt gezogen. Ja. Und dann nachher, als meine erste Wohnung als 18-Jähriger hatte ich dann in der Innenstadt, dann fortan, bis ich dann irgendwann im Studium nach Kiel gezogen bin einfach.
Ja. Okay. Ja. Wo bist du zur Schule gegangen?
Ich
Holzen oder?
Nee, ich war auf der, nein, das stimmt nicht. Ich war auf der Helene Langer Schule und habe Realschule gemacht.
Ja, gut, das ist ja nichts Schlimmes.
Nein, weil ich ja eben an der Uni arbeite, hast gedacht, ich habe Abi gemacht. Nee, das hat ein bisschen gedauert. Ich war auf der Realschule, habe Realschulabschluss gemacht und danach habe ich bei der AIG in Neumünster eine Ausbildung gemacht zum Elektrogerätemechaniker und Energiegeräteelektroniker. Also so hätte ich in der Fabrik eine Lehre gemacht. Und dann habe ich Abitur gemacht auf der Walter-Lehmkohl-Schule.
Das kann man gut machen, weil man schnell feststellt, dass man mit dem anderen Kram nicht alt werden kann. Ne?
Das stimmt. Also ich meine, ich wollte es glaube ich schon immer. Meine Mutter hat ein bisschen drauf gedrängt, dass ich eine Lehre machen soll erstmal. Ich bereue es nicht. Man hat da viel gelernt, auch fürs Leben. Also ich meine, erstmal viele Fertigkeiten. Die Ausbildung war wirklich toll. Da war noch richtig so eine Lehrwerkstatt. Da haben wir erstmal so eine Grundausbildung bekommen für Metallbearbeitung, für wie man Strippen zieht. Und dann wurden wir erst in die Abteilung rausgelassen. Und ich sag mal so, ja, die Elektrikerarbeiten waren auch relativ anspruchsvoll. Ne? Da waren dann Schaltschrankbauer, da wurden für Erdölraffinerien die Verdrahtungen gemacht und auch richtig Powerleitungen da verlegt, also aus Kupferschienen. Aber ich habe auch gesehen, in dieser Fabrik, da gab es auch richtig fiese Jobs. Also so, was weiß ich, Stanzerei oder so. Da sitzt du den ganzen Tag, legst ein Blechteil rein, boom, Stahn. Und machst den ganzen Tag nur die paar Handgriffe.
Man will das wirklich nicht abwerten, weil eine körperliche Tätigkeit in dieser Form ist auch wirklich anstrengend.
Ja.
Kann auch wirklich sehr anstrengend sein.
Ja.
Nur ich glaube, wenn man noch ein bisschen Ehrgeiz mitbringt, dann muss man einfach auch gucken, dass man sich ein bisschen weiterentwickelt. Und das Weiterentwickeln geht in Deutschland eigentlich am ehesten über Bildung.
Ja, das stimmt. Allerdings.
Ja, also wir haben ja hier etwas mitgebracht oder beziehungsweise du hast etwas mitgebracht.
Ich muss jetzt, Augenblick mal, da muss noch mal, das erste Lied muss da raus aus der Liste. Das ist noch von Was ist denn hier los?
Ja,
genau. Ja, also das ist jetzt eine bunte Mischung. Ich habe jetzt keinen einseitigen Musikgeschmack. Wir gehen auch ein bisschen durch die Zeit. Ne? Das erste Lied, was wir jetzt hören, ist von Ideal Berlin. Und zwar einfach, weil das meine allererste Schallplatte war, die ich hatte.
Auf geht's.
Bahnhofzone, mein Zug fährt ein. Ich steig aus, um wieder da zu sein. Zur U-Bahn runter am Alkohol vorbei. Richtung Kreuzberg, die Fahrt ist frei. Gott besitze euch, ich spring vom Zug. Zwei Kontrolleure, einen Betrug. Die Beamten auf. Oranje Straße, hier lebt der Koran. Da hinten fängt die Mauer an. Marianenplatz rot verschrien. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin. Ich fühl mich gut.
Wir stehen auf Berlin.
Ich fühl mich gut.
Wir stehen auf Berlin.
Junkie im Traum. Bahn. Es riecht nach Oliven und Majoran. Zum Kanal an Ruinen vorbei. Da hinten das Büro der Partei. Auf dem Gehweg Hundekot. Ich trinke Kaffee im Morgenrot. Später dann in die alte Fabrik, die mit dem Ost-West-Überblick. Zweiter Stock fährt dahinter auf. Neben mir wohnt ein Philosoph. Fenster auf, ich hör Türkenmelodie. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin. Ich fühl mich gut.
Wir stehen auf Berlin.
Ich fühl mich gut.
Berlin. Wir fühlen uns gut.
Ich stehe auf Berlin. Nachts um 11 auf dem Kurfürstendamm läuft ein Touristenkulturprogramm. Teurer Ramsch am Straßenstand. Ich esse die Pizza aus der Hand. Ein Taxi fährt zum Promihahn. Flasche Sekt 150 Mark. Für den Westdeutschen, der sein Geld versäumt. Mal sehen, was im Dschungel läuft. Musik ist heiß, das Neon nicht strahlt. Irgendjemand hat mein Gin bezahlt. Tanzfläche kocht, jetzt schrift sich das Ziel. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin. Ich fühl mich gut.
Wir stehen auf Berlin.
Ich fühl mich gut.
Wir stehen auf Berlin.
Das hört sich schon gewaltig an, aber die haben ja nun eine ganze Menge gute Dinge gebracht. Ne?
Ja, das stimmt. Das Besondere an der Scheibe war, dass die musste man auf 45 Rounds per Minute schalten, so wie die Singles. Da musste man immer dran denken.
Ja. Ne?
Ich habe die gerne gemocht. Neue Deutsche Welle, es war genau, da war ich Teenager, war dann auch erstmal Neue Deutsche Welle Fan. Aber das waren so die aus der ersten Stunde, das sind eigentlich die, die für mich so geblieben sind. Das andere war nachher doch ein bisschen trashig, fand ich. Also
ja, war ziemlich viel mitmachen und mit abkassieren, ja, und sowas, ja, dabei, das konnte man merken.
Aber das waren so die mit die Originale, fand,
ja,
ich.
Ja, ja, stimmt. Da hast du recht. So, was bringt dich dann zum Studium? Welche Entscheidung sagst du, ist so, dass sie sagt, ich will jetzt studieren, ich will jetzt diesen Job hier nicht mehr weitermachen? Du hast eine Ausbildung hinter, ja, dir.
Man hatte auch gutes Geld verdient da, so, ne, als Fachkraft mit Metalltarif. Das war schon ganz gut. Aber
nicht lange, weil die AEG
gab es doch. Man konnte sich das damals überhaupt nicht vorstellen. Obwohl die AEG Anfang der 80er Jahre auch mal kurz vor der Pleite war. Die wurde dann von Daimler-Benz übernommen. Da haben alle gedacht, oh, jetzt kann ja nichts mehr passieren. Ne? Dann kam ein neuer Boss, der hat gesagt, wir wollen uns auf die Kernkompetenzen konzentrieren. Da wurde alles zerschlagen und verkauft. Genau. Und naja, wie es so ist. Was hat mich dazu bewegt, zu studieren? Also es war gar nicht irgendwie so das Geld und große Karriere, sondern einfach das Interesse. Also irgendwie hatte ich dann sowas Ingenieurmäßiges steckt einfach in mir drin. Und ich habe auch Elektronik basteln gemacht und so, und das wollte ich einfach vertiefen. Gut, dann habe ich ja Abi gemacht. Das ist ja auch an der Walter-Lemke-Schule, das ist allgemeine Hochschulreife. Ich hatte alles machen können und war auch wirklich lange Zeit unsicher, was ich mache. Ich habe auch andere Interessen gehabt, aber naja, also dann wurde dann tatsächlich in Kiel die Technische Fakultät neu gegründet an der Uni. Das war ja ganz neu. Es gab nur an der Fachhochschule dann ein Studium für Elektrotechnik. Und da habe ich gedacht, wenn das alles so neu ist, das probiere ich mal aus. Dann habe ich mich da eingeschrieben. Also ja, und so ist es dann gekommen.
Jo, und wie kommt man denn dazu, letztendlich bei der Universität zu arbeiten?
Ja, dann habe ich
bist du da geblieben?
Gleich. Ja, ich bin da genau. Ich habe dann da ein bisschen mehr als 5 Jahre studiert und dann habe ich ein Angebot bekommen, zu promovieren. Und dann bekommt man natürlich erstmal Zeitverträge. Ne, das habe ich dann in 4 Jahren gemacht. Ich habe meinen Doktor innen gemacht. Und dann hat mein damaliger Chef mir angeboten, ob ich nicht da bleiben will, und hat mir eine Dauerstelle angeboten als Oberingenieur, nennt sich das. Habe ich aber auch lange überlegt. Ne? Also in der Wirtschaft verdient man mehr, Aber irgendwie passe ich auch zur Hochschule. Also ich mache da ja auch Lehre. Mittlerweile mache ich auch Vorlesungen in Radar- und Hochfrequenzmesstechnik und betreue Laborpraktika, organisiere die für Mikrowellentechnik und elektromagnetische Verträglichkeit. Macht mir eigentlich Spaß.
Also wenn ich das höre, ist das ein abwechslungsreicher Job.
Das stimmt. Und Forschung mache ich ja auch. Also wenn da noch dann Zeit für ist, so im Bereich Mikrowellensensorik. Schon mal was davon gehört?
Nö.
Da geht es darum, du weißt ja, Mikrowellen interagieren mit Wasser.
Ja.
Na, man kann sie nehmen, um Wasser zu erhitzen. Man kann sie aber auch nehmen, um Mikrowellen Wasser nachzuweisen. Dann kann ich meinetwegen Material mit Mikrowellen durchstrahlen. Und je schwächer das Signal ist, was auf der anderen Seite wieder durchkommt, desto mehr Wasser ist in dem Material. So, und da schieße ich jetzt natürlich nicht ein paar hundert Watt rein, dass das heiß wird, sondern wirklich ein Tausendstel Watt, also ein Tausendstel von dem, was ein Handy abstrahlt. Und dann kann man super schnell durch das Material durchmessen. Also nicht nur an der Oberfläche, sondern auch innen drin. Und das ist sehr wichtig für die Industrie. Das geht ja um Prozesse. Kaffee muss geröstet werden, da will man Energie sparen, will das nicht zu lange rösten. Man will natürlich auch möglichst viel Wasser verkaufen, muss man auch sagen. Ja, also es darf nicht so viel Wasser drin sein, dass das verschimmelt, muss aber auch, darf auch nicht zu trocken sein, auch für die Qualität oder Spanplattenherstellung. Oder was ich auch hatte, war mit der Medizin mal zusammen so ein Projekt, da ging es dann um Tissue Engineering, also da wurden körpereigenes Gewebe gezüchtet. Das war total so, naja, Frankenstein-mäßig will ich nicht sagen, aber da wurden wirklich sogenannte Scaffolds ausgedruckt aus Calciumapatit mit einem 3D-Drucker. Also das ist das Mineral, was auch in Knochen drin ist. Und dann kamen da so Wachstumsfaktoren rein und wurde in Muskel eingepflanzt. Und dann hat sich dieses Ding, was ausgedrückt wurde, in eigenes Knochengewebe verwandelt. Und das ist die Vision später. Wenn du, mal angenommen, es gibt ja Leute, die denen mussten wegen eines Tumors muss ein Stück vom Kiefer rausgenommen werden. Das ist eine extreme Einschränkung der Lebensqualität. Mhm. Und das Gewebe, was da gezüchtet wird, ist eigenes Gewebe. Das wird nicht abgestoßen. Und es ist doch lange davon entfernt gewesen, dass das bei Menschen einsatzbereit ist, aber sowas läuft. Und das wird also für viele Menschen enormen Leidensdruck wegnehmen. Und mein Job war, ich war da nur nebenbei bei einem Projekt, einen Sensor zu entwickeln, dass man durch die Haut messen konnte, wie weit ist die Verknöcherung. Ah, ja. Ohne dass man da jedes Mal mit Röntgenstrahlen durchschießen muss, was ja auch schädlich ist.
Ja.
Das war eine sehr interessante Geschichte. Ja.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Ja. Mal sehen, was da in 10, 20, also meistens dauert es Jahrzehnte, bis dann wirklich was draus wird. Und die meisten Sachen, da wird nie was draus, so ist das in der Forschung. Aber das ist eben Spielen auf hohem Niveau und das macht mir auch Spaß.
Aber du kriegst es eben auch mit.
Ja.
Wenn sich was tut,
ja,
dann siehst du das auch 20 Jahre später noch und
ja,
das ist okay.
Ein paar Patente habe ich auch, aber ich bin dadurch nicht reich geworden.
Das, ja, das kenne ich. Da, ja. Mit Patenten, da kennen wir uns aus. Das ist,
ja,
das sind ja wenige, die. Und dazu musst du große Stückzahlen haben.
Ja, ich finde das auch doof, wenn wir was patentieren. Ich finde es doof. Ich meine, man kann es ja, wir können es veröffentlichen, dann kann es kein anderer mehr patentieren und dann gehört es der Allgemeinheit. Finde ich so und so besser, wenn ich da einen Job habe, der von Steuergeldern finanziert wird. Warum soll das Wissen, was da kreiert wird, nicht ohnehin der Allgemeinheit gehören?
Das stimmt.
Na, ja.
Ja, weil du hast mehr mitgebracht. Vivaldi.
Ja. Ja, also ich habe auch, mein Musikgeschmack ist nicht konstant. Ich habe immer so Phasen gehabt und tatsächlich auch in den 80ern, wahrscheinlich weil ich genug von der Neuen Deutschen Welle hatte, hatte ich auch mal eine Phase, da habe ich gerne Klassik gehört und habe hier Vivaldi, Vier Jahreszeiten Spring und ist sogar die Ausgabe mit den Originalinstrumenten, mit Trevor Kinnock, The English Concert, also nicht mit Elektrogitarre und Synthesizer, sondern richtig mit Spinett und so weiter.
Da hören wir jetzt rein.
Ja. Thank you.
Ja, die Großen mit V, ne? Ganz komisch, wie Waldi, Verdi.
Ja,
ja. Das ist schon echt beeindruckend, was da manchmal so rüberkommt. Das wird einem manchmal schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht, weiß gar nicht, ob ich Gänsehaut sagen soll, aber so ein bisschen warm ums Herz, ja. Finde ich, ist das, das ist schon richtig schöne Musik.
Ja, das finde ich auch.
Hast du gut ausgesucht.
Ja, danke sehr.
Ja. Ja, wir gehen nochmal ein bisschen ab von dem, was der Job ist. Das ist ja wichtig, aber es ist nicht allein bestimmt für das, was du bist. Ja. Was machst du, wenn du mal zu Hause, du hast ja erzählt, du bist, wohnst ein bisschen außerhalb.
Ja.
Was machst du da, wenn du mal nicht in der Uni bist?
Ja, also meine Frau Heike, die ist ja hier auch ein bisschen mit aktiv im Radio. Und ich,
wir haben herzliche uns, Grüße.
Ja, danke sehr. Sie konnte ja leider heute nicht mit dabei sein. Wir haben damals, sind dann gemeinsam nach Kiel gezogen, wir sind ja schon über 30 Jahre zusammen. Und dann, als ich mit dem Studium fertig war, stand ja fest, dass ich ja so etwa 5 Jahre noch erstmal an der Uni bleibe. Und dann haben wir so ein Haus auf dem Lande mal gemietet. Und das ist eigentlich ganz schön, um zu sehen, ob einem das gefällt oder nicht. Mhm. Erstmal so zur Miete. Naja, und dann habe ich den Dauervertrag gekriegt und dann haben wir so ein Häuschen uns gekauft, eine alte Karte. Ja. Und entsprechend ist ein relativ großes Grundstück für heutige Verhältnisse, 1600 Quadratmeter oder so, ist natürlich der Garten jetzt das Hobby.
Für so. Dorf ist das nicht so viel, nee. Aber für
heutige Verhältnisse,
ja,
das stimmt.
Erfordert das einen Haufen Einsatz.
Ja, das stimmt. Und da ist natürlich dann so der Gemüsegarten. Also wir haben bei uns eigentlich so die klassische, also die Aufteilung eher so, ich kümmere mich um das Grobe und den Gemüsegarten und Heike so ein bisschen um die Zierbeete. Ja. Und das musste ich dann auch erstmal lernen, beziehungsweise was für mich sehr gut war, ich habe Zivildienst gemacht damals, sowas gab es dann auch, man musste sich ja entscheiden, Zivildienst oder eben Wehrdienst. Und ich war im Kolpinghaus, da war früher ein Kinderheim in der Beethovenstraße. Und da war ich dann Hausmeister und die haben ein großes Gewächshaus gehabt und haben auch wirklich, das war toll, Gemüsegarten gehabt, was auch gleich viel in der großen Küche da verarbeitet wurde. Und da habe ich eigentlich so unheimlich viel gelernt schon mal, wie man sowas macht. So, ohne dass das total schief geht, sagen wir mal so.
Also die wichtigen Themen konntest du da lernen, ohne dass du dafür teuer bezahlen musstest.
Genau. Ich war auch, wenn die Mamsel Urlaub hatte, dann war ich in der Küche und die hat mir auch viel gezeigt und ich konnte überhaupt nichts in der Küche und habe dann zumindest die Grundlagen da gelernt. Also der Zivildienst hat für mich unheimlich viel gebracht. Naja, und was war noch? Dann waren da ja die Caddies, die waren ja auch schwierig ne, teilweise. Und dann habe ich da für die auch Elektronikkurse und Computerkurse angeboten. Und ich wollte eigentlich auf Lehramt studieren, das habe ich dann sein lassen.
Ja. Ja. Die guten, bösen Erfahrungen. Die
ja, genau. Gemacht, ne? Das war, na, ich, ja, also war dann ja auch okay. Aber das, da habe ich viel gelernt, genau. Wie man einen Gemüsegarten halbwegs macht. Wenn man ganztags berufstätig ist, ist auch manchmal nicht so leicht. Da verlottert ja manchmal auch schnell. Oder es gibt immer Jahre, da geht irgendwas klappt immer. Aber naja.
Irgendwas geht auch immer schief.
Ne? Irgendwas geht immer schief, aber pff, wir müssen ja nicht verhungern.
Zu nass, zu trocken, zu kalt, zu warm.
Ne? Und ja, wir haben ja noch ein Problem. Also wir haben auch ein paar Hühner. Die haben wir im Grunde mit dem Haus übernommen. Nicht? Ja, da muss man ja zuschlagen. Nicht? Die waren mit im Preis drin, ja, die fünf Hühner. Und die leben natürlich lange nicht mehr, aber wir haben immer noch Hühner. Und jetzt haben wir auch noch ein paar Pfauen. Und die machen unheimlich viel kaputt im Garten. Also du kannst im Gemüsegarten, ich kann keine Zucchini mehr anbauen. Die fressen sofort den Leittrieb kaputt. Und die fliegen da ja auch rein. Ist egal, ob da ein Zaun ist oder nicht. Und deswegen habe ich im Augenblick nur noch Spargel, was sehr schön ist, Kartoffeln und Bohnen und solche Sachen, was die nicht so gerne essen. Ja.
Oh gut, okay. Meinst du, dass die sich irgendwann dran gewöhnen und dann trotzdem essen?
Glaube ich nicht. Irgendwie haben die wissen, schmecken ganz genau, was die vertragen können und was nicht. Ne? Ich meine, das ist ja Kartoffel, das Kartoffelkraut, das ist ja Solanin drin, das ist ja für die wohl auch nicht bekömmlich, das wissen die. Ne? Und Spargel mögen die einfach nicht.
Ja, gut, das kann ich verstehen. Es gibt auch genügend Menschen, die keinen Spargel
haben. Ja, das stimmt. Da wird immer ein riesen Theater von gemacht. Wir haben allerdings Grünspargel. Der ist viel einfacher anzubauen als weißer Spargel.
Der ist auch viel einfacher zu essen.
Ja,
das stimmt. Und zu machen.
Ja. Das ist so der, es ist soll eine deutsche Spezialität sein, dass der Bleichspargel hier so populär ist. Ja. Die meisten anderen Länder essen Grünspargel. Ne?
Ja, ich weiß. Ich auch. Ich esse auch am liebsten Grünspargel und bin ja ein kleiner Hobbykoch. Also das, da gibt es ja tausend Rezepte.
Also so ein Beet anbauen ist total cool. Das ist ein bisschen Arbeit erstmal. Man muss dann 20 cm tief die da eingraben, ein bisschen Kalk rein. Aber dann hat man da 10 Jahre gut von. Das ist total easy.
Ja, schön. Ja. Ich traue mich nicht.
Warum nicht?
1000 Quadratmeter sind nicht genug, um jetzt auch noch auf einmal wieder anzufangen und zu sagen, ich will jetzt auch noch wieder einen Nutzgarten daraus machen. Da habe ich irgendwie keine Lust zu.
Ja, ja.
Deshalb, ich bin sowieso, meine Frau arbeitet gerne im Garten. Ich bin da nur der Mann fürs Grobe.
Ja.
Aber es ist schon ein Unterschied, ne? Ob du da nur dein Garten zum Genießen hast oder ob du eben auch noch was tun musst, damit du morgen wieder was genießen kannst.
Das stimmt. Also man hat dann eine Verflechtung.
Ja, ja.
Also das ist klar. Ja.
Jo, oh gut. Nicht voll schlimm.
Ja.
So, Malle, wir müssen noch einen spielen. Ne? Wir haben hier Kraftwerk.
Ja, auch noch aus den 80ern. Ich habe eine Zeit lang auch unheimlich gerne elektronische Musik gehört und Kraftwerk sind da ja so Pioniere.
Die Autobahn fing es an.
Ja, das war dann noch ein bisschen vor meiner Zeit. Das war Anfang der 70er, glaube ich. Ne?
Ja.
Und dieses Computerwelt, das ist ein Album, ich glaube auch von 1980 oder so, oder 81.
Also die waren ja auch nicht neue deutsche Welle.
Nee, die wurden gerne, also da war dieses eine Lied, das Model, da wurden sie dann so mit reingeschubst.
Ja, ja.
Aber eigentlich waren sie es nicht. Das waren ja eher so Pioniere für Synthesizer-Musik. Ne? Und sind sehr speziell und so, kann man aber auch nicht immer hören.
Aber heute mal.
Ja, heute mal.
Thank you.
so aus deinen Erzählungen eben schließlich, dass ihr auch noch Obst anbaut.
Ja, genau. Also das war so das Haus, was wir gemietet haben. Da erstmal, das war so ein alten Teil von so einem Bauernhof und da war ein richtig genialer Obstgarten drin, wo wirklich die Äpfel auch nicht alle gleichzeitig reif waren. Da waren 5 Bäume, aber 5 Bäume und ein 2-Personen-Haushalt, haha. Also da kommst du nicht gegen an. Da haben wir es erstmal mit Apfelmus probiert oder Apfelkompott. Naja, also das kamst du nachher auch nicht mehr gegen an. Und dann irgendwann kamen wir auf die Idee, lass uns doch mal Apfelwein draus machen, ja. Und dann haben wir uns so eine Spindelpresse gekauft, eine Obstpresse und eine Fruchtmühle. Und das war im Jahr 2000. Und seitdem machen wir auch immer mal Obstweine. Und das ist immer eine spannende Geschichte gewesen. Also mittlerweile ist es natürlich ein bisschen Routine. Ist auch eigentlich nicht weiter schwer. Das ist ja im Grunde vergorener Fruchtsaft.
Ja.
Und na, so ein Obstwein, sag ich mal so, ein Apfelwein kommt gegen guten Traubenwein nicht an. Das ist schon richtig. Also das ist, und man muss ein bisschen Erfahrung sammeln. Aber eigentlich, ich habe nachher auch andere Früchte mal vergoren. Ne? Einmal gab es dann auch viele Brombeeren und so weiter, alles Mögliche ausprobiert. Das macht mal Spaß. Am Anfang habe ich ganz viele Ballons da gehabt. Das war eigentlich der Wahnsinn. Das blubberte da überall in der Speisekammer. Aber jetzt mache ich dann irgendwie noch so 1-2 Ladungen im Jahr oder so. Das ist einfach nur so ein Spaß. Ja.
Aber machen, wenn es Spaß macht, dann ist es ja eigentlich auch genau das Richtige.
Ja, genau. Und das hat da damals auch was weggeschafft, ne? Weil man so. Also vor allem ist auch der Apfelsaft, der ist super lecker, wenn er frisch gepresst ist. Ne? Aber der hält dann auch nicht lange. Ne? Wenn du das dann pasteurisierst, also mal kurz erhitzt, das kriegt man zu Hause nicht so gut hin. Der hat dann immer so einen Stich, weil das die Eiweiße schon koagulieren. Das aber so frisch gepresste Apfelsaft ist auch einfach köstlich. Also,
ja, 2, 3, 4 Wochen hält er ja immer, ne?
Ja, aber der würde dann schnell in Gärung geraten. Also einfach durch wilde Hefen, die da drin sind. Na, ja, das geht schnell. Also da ist ja viel Zucker dann drin und dann, also kippt er um, aber es ist eigentlich gar nicht weiter schlimm. Er wandelt sich meistens in Wein um. Ne?
Der meiste, den Apfelsaft, den ich also immer mal gekriegt habe, aus eigenem Garten gepresst, der war, den hat unser Chef, Stefan Dreger, in Lübeck von den Dregerwerken,
ja.
Der hat tatsächlich in seinem Garten Apfelbäume und hat den Apfelsaft auch mitgebracht und den Mitarbeitern auch angeboten, wenn die bei ihm im Büro waren. Und so.
Ja.
Gab es immer Apfelsaft. Da waren auch schon einige manchmal bei, die nicht mehr so richtig gut schmecken.
Ach so, aber hat er wahrscheinlich eine Mosterei dann abpresst?
Ich glaube, das hat er selbst gemacht.
Hat er selbst gemacht, okay. Ja, das kann natürlich sein. Ne?
So. Ja.
Aber das ist nichts Gefährliches. Also,
in der Regel war es gut.
Ja.
Kam aus dem Kühlschrank.
Ja,
was machst du, wenn du das alles, wenn du fertig bist mit deiner Landwirtschaft? Dann kommst du zum Radio.
Ja, das ist jetzt ja neu. Ne? Ich bin jetzt eigentlich seit 2 Jahren aktiv hier. Das ist jetzt das neue Hobby, genau. Also da bin ich ja irgendwie reingerutscht. Also tatsächlich über Heike. Sie arbeitete hier im Frauenhaus und die haben hier mal eine Sendung gemacht. Und dann hat der Heike gesagt, wollen wir da nicht mal mitmischen. Ne? Ja. Gut, und dann vor 3 Jahren sind wir Vereinsmitglied geworden. Aber da war Corona-Zeit und dann kam noch was. Also ist doch ihre Mutter gestorben und so. Aber dann vor 2 Jahren haben wir dann ja losgelegt, ne, mit dem Umweltmagazin. Aber es war noch Corona-Zeit. Im Funkhaus war eigentlich noch nichts los. Ne? Nee. Es war ja alles, wir haben uns ja dann zurückgehalten und alles, die meisten haben zu Hause produziert und es gab immer nur Videomeetings. Ne?
Ja. Im alten Funkhaus war ohnehin nachher nie wieder was richtig los. Ne?
Genau.
Das also hier im neuen Funkhaus ist das schon zu merken, dass deutlich mehr Leute wieder sich trauen, irgendwo reinzugehen und zu sagen, lass mich mal, ich gehe auch mal bei. Ne?
Genau. Ja, wir haben ja damals überlegt, was machen wir? Und ich bin ja auch Mitglied im NABU und BUND und dann kriege ich ja immer diese Zeitschriften. Ich bin ein einfaches Mitglied, also ich bin da nicht so richtig aktiv oder so. Und da sind immer viele interessante Themen und da haben wir so geguckt, was läuft denn hier so im Programm? Und da haben wir gedacht, ach, das ist ja noch so eine Lücke, die noch nicht bespielt wird, ne? Und wir versuchen natürlich dann immer so wirklich auch regional zu bleiben, denn das ist ja etwas, was unser Auftrag ist. Ne? Ich brauche jetzt nicht über Umweltprobleme in sonst wo berichten. Also, wir wollen ja gucken, was hier in der Umgebung los ist.
Genau. Lokalradio heißt das Thema.
Ja, genau. Natürlich schon auch mal ein bisschen weiter. Es ging auch mal um die Ostsee, also um Fischerei und so. Aber es ist ja auch noch lokal, kann man sagen.
Ich würde sagen, da haben wir noch durchaus lokale Interessen.
Ja, genau. Und so ging das dann los. Ne? Und wie das, du weißt ja, wie das hier ist, wenn man erst einmal mit irgendwas anfängt, ne?
Ja. Ja, dann, wie war das? Kleiner Finger hin,
ja,
und Arm ist ab.
Genau.
Das geht verdammt schnell.
Ja, jetzt bin ich ja auch hier mit im Vorstand, so wie du ja auch. Und dann hatten wir ja im letzten Jahr den großen Umzug. Das hat ja viel Energie und Kraft gekostet, ne? Den, also alles zu organisieren, Räumlichkeiten zu finden. Dann mussten wir eine Finanzierung aushandeln mit der Stadt. Und dann der Umzug selbst und vorher alle Kabel verlegen. Und oh, das war schon ein Kraftakt, ne? Also,
ja. Und wo sind wir bei 90%?
90% was? Von
der Zuverlässigkeit der neuen Studios?
Also das läuft ja jetzt hier ganz gut. Tatsächlich sind immer noch ein paar Sachen, die noch zum Laufen gebracht werden sollen. Wir haben ja noch ein zweites Studio, das Mischpult, da zickt da rum seitdem. Aber das kommt noch alles. Also wir haben hier genug Material, um Sendebetrieb aufrechtzuerhalten. Ne?
Und wir haben genug Studio, um alles zu realisieren, was wir realisieren wollen.
Genau.
Das muss man auch sagen.
Ja, wie es so ist, ich bin natürlich in die Technik reingerutscht. Ne? Weil ich bin der Elektroingenieur und eigentlich wollte ich hier ja nicht mitmachen, um Technik zu machen. Aber wenn du so einen Beruf hast, hast du keine Chance. Da musst du immer ran, wenn irgendwo was nicht läuft.
Ja. Aber eigentlich wolltest du dein Umweltmagazin machen.
Ja, das stimmt.
Das ist so, wir alle, auch im Vorstand, sind eigentlich nur Leute, die gesagt haben, wir wollen eigentlich nur unsere Sendung machen.
Ja.
Und auf einmal stellt man fest, dass in einem Verein mit 60 Mitgliedern eben doch nur 10 oder 12 sind, die mitmachen. So, und ja, das wird sich auch wahrscheinlich nie ändern.
Ja, das stimmt.
Und insofern diese maximal 20%, das wird sich nie ändern. Das können wir nur erhöhen, wenn wir sagen, wir haben morgen 80.
Ja.
Dann, ja. Ne, damit die Anzahl der mitarbeitenden Mitglieder wirklich ein bisschen größer wahrscheinlich.
Das ist immer bei solchen Projekten. Das sind ja eben nicht nur die Sachen zu tun, die Spaß machen, sondern da sind eben auch, ich sag mal, so viel Scheißarbeit ist dabei. Die ganze, auch Bürotätigkeiten und. Und das müssen wir alle nebenbei noch machen und auf möglichst viele Schultern verteilen. Das ist am gerechtesten. Ne?
Ja, genau. Das stimmt.
Ja. Aber es war auch alles sehr spannend. Also ich bin Hochfrequenztechniker, ich bin Mikrowellen-Ingenieur und mit Audiotechnik kenne ich mich gar nicht so gut aus, aber der Umzug war für mich eine richtig schöne Fortbildung, muss ich sagen.
Ja. Ja. Du hast es gut gemacht. Sehr gut.
Danke. Ja.
Ja, und jetzt bist du wieder auf den Füßen.
Auf den Füßen, ja, genau. Also das nächste Lied ist von Melanie Thornton. Ja, höre ich manchmal auch ganz gerne. Die ist ja leider sehr früh gestorben. Da geht's in diesem Lied geht es darum, da macht sie mit ihrem Typen Schluss. Ne?
Wir hören nochmal rein.
Jo.
Back on my feet again.
I'm better off alone tonight. I'll be no longer by your side. Oh, I'm back on my feet again.
Ja, ihr seid immer noch im Stadtgespräch mit Dirk und sein Gast ist Frank. Und ja, wir sprechen immer mal, wenn wir uns treffen, über bestimmte Dinge. Und ich glaube, wir haben uns mal, weil du ja umweltengagiert bist und Umwelt auch ein Thema ist, was dich super interessiert und auch bewegt.
Das stimmt. Also ich, das ist eine Herzensangelegenheit. Ich mache das sehr gerne. Ich bin kein Fachmann, also ich bin nicht vom Fach. Für die Qualifikation reicht aber fürs freie Radio noch Münster. Und ich finde auch immer, ne, also wenn man mit Profis zusammenarbeitet, ich befrage ja auch oft Fachleute, dann ist das eigentlich gut, wenn derjenige oder diejenige, die befragt, gar nicht so sehr da drin steckt, weil man will ja auch die Leute da abholen, wo sie stehen. Und die Sendung soll ja auch neugierig machen zu den Themen. Ne? Das ist von daher gar nicht so schlecht, dass ich gar nicht so viel Ahnung habe.
Also ich war ja Kaufmann in meinem richtigen Leben und habe oft in der Technik gearbeitet. Und wenn ich als Einkäufer irgendwo bei irgendeinem Lieferanten war und der mir dann irgendwas erzählt hat, dann konnte ich ja über den Dummen spielen und dann musste er richtig tief ins Eingemachte gehen. Ja. Weil er musste mich ja irgendwie überzeugen.
Ja.
Das war ja nicht so, dass man unwissend ist. Ne? Das, so ist es ja nicht, sonst wird man nicht losgeschickt. Aber das war schon sehr interessant. Und das ist, was du eben gerade sagst, dass das wirkt bei Experten. Und zwar wirkt das ganz besonders bei Experten, weil Experten sind dann immer gezwungen, sich zu konzentrieren und zu sagen, ich muss das jetzt mal auf den Punkt bringen, Das kann manchmal ganz schön anstrengend für die sein.
Ja, das stimmt.
Und das Schlimme ist, du merkst auch, ob einer wirklich ein Experte ist oder nicht.
Ja, das stimmt.
Ja, wir haben ja bei unseren Autofahrten und bei unseren Treffen hier schon ab und zu mal darüber gesprochen, was kann man eigentlich tun? Weil irgendwie ist ja Umwelt ein Thema, was uns alle angeht.
Ja.
Also keiner von uns kann sagen, interessiert mich nicht. Also kannst du zwar sagen, aber das hilft nicht weiter.
Nee.
Ne? Was mir denn immer so auffällt, ist, wir müssen wahrscheinlich nochmal eine Sendung mit irgendwelchen Leuten machen, die dauernd den Verhinderer machen, wenn es darum geht, heute mal zu sagen, wir limitieren mal die Geschwindigkeit auf unseren Autobahnen.
Ja.
Ich finde das einfach unmöglich, weil ich stelle fest, ich kann sowieso nicht schnell fahren auf deutschen Autobahnen, schon gar nicht in Schleswig-Holstein. Weil spätestens, wenn du in die Richtung Rendsburg kommst, ist das vorbei mit Schnellfahren.
Ja.
Dann bist du 20 Kilometer im Stau, weil die Brücke ja nun mal erstmal saniert wird für mehrere Jahre.
Ja.
So, und genauso ist es mit allen anderen Themen. Wieso gibt es LKWs, wieso gibt es kein LKW-Überholverbot? Eigentlich.
Ja.
Für alle Leute, die 80 fahren können, dürfte das ja kein Problem sein, 80 zu fahren miteinander weg. Ne?
Ja.
So, und das sind ja so Dinge, wie kommen wir da ran, wie können wir was ändern, hast du eine Idee, wie wir Leute bewegen können, über dieses Thema zu sprechen, nachzudenken und wollen wir jemanden einladen?
Ja, ich weiß, also es soll ja angeblich so sein, dass eine Mehrheit der Deutschen mittlerweile für ein generelles Tempolimit ist. Ne? Also von daher, da sind aber immer noch so Politiker, die trauen sich nicht. Ich glaube, einige trauen sich gar nicht, das anzusprechen. Ne? Das Stichwort, die Grünen wollen nicht immer die Verbotspartei sein oder so. Ne? Die werden ja immer in diese Ecke reingedrängt. Und dann sind da die, die das einfach nutzen, um sich zu profilieren, indem sie sagen, nö, also Tempolimit ist unvernünftig, sagen die einfach. Ne? Zack. Und wen kann man denn da mal einladen? Ich meine, das wäre mal eine heiße Diskussion, würde ich sagen. Ne?
Also müssen wir mehrere einladen, um das mal ein bisschen lauter zu machen hier.
Also dann wir haben hier 5 Mikrofone im Studio und das würde eine kontroverse Diskussion sein, würde ich mal sagen. Da bin ich ja mal gespannt, was für tolle Argumente die Befürworter, die Gegner eines Tempolimits haben. Die müssen sich ja irgendwie erklären. Also,
sind wir groß genug? Also ich stelle jetzt mal so ganz bewusst diese Frage, wen müssen wir einladen, weil wir können keinen Politiker aus der Stadt einladen. Lokalpolitiker nehmen ihre Aufgaben oft sehr ernst, aber haben auf solche Themen überhaupt keinen Einfluss.
Das stimmt.
Ja. Also müssen wir uns mal gucken, dass wir lokal etwas größer denken.
Ja, gut, es gibt ja zum Beispiel ein ADAC, der das ja teilweise auch propagiert, also dass das Tempolimit nicht eingeführt werden soll.
Ja.
Und dann kann man ja mal vom ADAC jemanden. Also
ja, das ist mal eine gute Idee. Ja. Ich glaube, das können wir machen. Und vielleicht sollten wir noch mal jemanden holen, der uns erklärt, warum man heute immer noch Autos mit 500 PS und mehr kaufen kann und die 3 Tonnen schweren E-Autos da, die jetzt im Moment über die Straßen rollen, die machen ja die, weder die Straßen besser, noch machen sie die Verfügbarkeit von Batterien besser.
Nee. Und der Ressourcenverbrauch ist ja ein der absolute Wahnsinn, ne?
Ja.
Ja, das stimmt. Naja, ja, das ist mal eine Idee, ne? Aber als Talkformat, ne?
Also als Talkformat,
als, ja. Als ein Streitgespräch. Ja, ja. Wir haben ja hier im Radio noch nicht so richtig gehabt, glaube ich, ne? Oder?
Nee, selten. Wir haben einen Ansatz gehabt, mit den, als wir die Oberbürgermeisterwahl hatten.
Ja.
Da war das mal eine Podiumsdiskussion mit den Kandidaten, mit den demokratischen Kandidaten. Das war auch sehr gut, hat mir gut gefallen. Mhm. Ich war allerdings auch noch relativ neu und wir standen unter dem festen Eindruck von Corona. Wir mussten irgendwo in einem viel zu großen Raum mit Leuten, die viel zu weit auseinander gesessen haben.
Ja. Konnten sich ja gar nicht die Köpfe einschlagen.
Das war schon echt ganz schön komisch.
Also ja.
Da mussten wir vorher noch so mehr oder weniger unterschreiben lassen, dass die Leute jetzt auf ihr Maskenrecht verzichten. Und vor allen Dingen auf ihre Maskenpflicht. Das ging ja gar nicht. Ne? Eigentlich deswegen war der Raum groß, aber das ist eben mit 2,50 Meter, 3 Meter Abstand.
Ja.
Furchtbar.
Ja.
Nicht schön, die sind für einen echten Streit zu weit auseinander.
Ja. Also im Umweltmagazin habe ich es bislang ja noch nicht gemacht. Ich habe ja immer Fachleute befragt und ich versuche auch immer eine Perspektive aufzubauen, was können Einzelne tun, aber es ist ein komplexes Wechselspiel, die Politik muss mithandeln, muss die Rahmenbedingungen einfach vernünftig setzen. Das ist so, ne? Und solche Sachen habe ich mich noch nicht dran getraut, also richtige Streitgespräche zu moderieren oder so. Da muss man ja auch ein bisschen
machen nichts.
Also dann kann nichts passieren. Aber
das ist das Schöne, uns kann wirklich nichts passieren, weil wir ich sag mal, wir sind ja Laien. Und wir stellen Fragen.
Ja.
So, und was die Leute dann antworten auf diese Fragen, das ist ja ihnen selbst überlassen. Ne?
Das stimmt.
Da kannst du höchstens noch mal irgendwie versuchen, die Axt runterzuhauen, wenn da irgendeiner ein bisschen blöder reagiert.
Ja.
Aber das, ich glaube, wir müssen einfach das tun. Das sind wir unserem Ruf als Lokalradio einfach schuldig.
Das stimmt. Ja.
Machen wir mal was.
Tolle Idee.
Ja. Machen wir mal was.
Machen wir mal was.
Fällt dir sonst so ein? Was empfiehlst du immer, wenn es um Umweltschutz geht? Weil du bist ja schon derjenige von uns, der das extrem betreibt mit den nur öffentlichen Verkehrsmitteln.
Das stimmt. Also ich versuche auch so zu leben. Also ich habe ein Automobil, was ich dann auch wirklich mal benutze, wenn es sein muss. Und wenn ich dann mal damit losfahre, dann ist das Ding auch voll. Was weiß ich, dann fahre ich zum Baumarkt und muss irgendwas Schweres besorgen oder so und versuche möglichst viel damit dann zu erledigen. Tatsächlich, also fahre ich sehr selten damit und dann merke ich aber auch immer, wie verrückt das eigentlich alles ist. Also ich bin ja ein Landei und da ist ja so alles ziemlich easy, wenn man da mal fährt. Aber wenn ich dann mal nach Kiel reinfahre oder meinetwegen auch nach Münster zur falschen Zeit, wie man das dann erlebt, wenn man selten Auto fährt, wie verrückt das eigentlich alles ist. Ne? Und man ja auch sieht, die meisten Leute fahren kurze Wege mit dem Auto. Das muss ja nicht sein. Ne? Nein, ich versuche, also früher hat Heike auch in Kiel gearbeitet, ich ja auch. Und dann sind wir immer mit dem Auto rein und immer zur Raschauer. Sie musste um 8 Uhr da im Kindergarten anfangen. Ne? Und das war einfach der Horror. Also jedes Mal sich mit den anderen 40.000 Menschen...
Alle anderen, die mussten auch um 8 Uhr anfangen.
Genau, ne? Das ist eine ganz blöde Zeit gewesen. Ja, dann steht man da zusammen mit den anderen 40.000, 50.000 in der Stadt, also in den Einfahrtstraßen an und stop and go. Ne? Naja, dann hat Heike ja hier in der Münster angefangen, im Frauenhaus. Und dann bin ich umgestiegen und fahre mit dem Rad zum nächsten Bahnhof. Sind erstmal 7 Kilometer. Dadurch habe ich automatisch schön Bewegung. Benutze eigentlich auch nicht mehr das Auto dafür, weil es gibt Regenkleidung. Im Winter habe ich ein Fahrrad, da habe ich dann mein altes Rad, da habe ich Spike-Reifen drauf. Ich kann das erst bei Glätte fahren. Ja, da habe ich einfach ein zweites Rad, ne, wenn man einen großen Stall hat, das ist kein Problem. Ne, ein Platzproblem. Und ein Rad ist auch nicht so teuer. Kann man sogar noch viel selber reparieren, wenn es mal sein muss. Ja, und dann fahre ich mit der Bahn rein. So, Bahnfahren ist auch nicht immer ein Vergnügen. Und gerade da auf meiner Strecke, ne, ist zwischen Ascheberg und Kiel, da hatte diese neue Gesellschaft, die die Strecke jetzt bedient, die hatte echt einen Fehlstart hingelegt. Ne? Das war eine Katastrophe. Aber trotzdem ist es so, dass ich die Zeit dann auch nutze. Ne? Dann lese ich die Taz, also meine Zeitung, meine Tageszeitung. Was ich zu Hause ja auch tun würde.
Ja.
Klar, ich meine, im Zug, wenn er überfüllt ist und man auch keinen Sitzplatz manchmal kriegt, im Augenblick läuft es super, dann kann man keine Zeitung da lesen und das nervt einfach und ist anstrengend und wenn auf die kein Verlass ist und immer ausfällt. Also das ist, die Leute sollen umsteigen, aber das ist gerade nicht gut, was da alles läuft. Nee, das ist echt blöd. Naja, und dadurch habe ich eben, sag ich mal, jeden Tag eine Stunde Bewegung auf dem Fahrrad. Andere gehen dann ins Fitnesscenter, ich fahre Fahrrad im Alltag. Und lese im Zug die Zeitung. Oder man hat auch Bekanntschaften, unterhält sich auch mal nett. Und ich muss mich nicht konzentrieren, ich muss nicht Stop and Go fahren und so. Ich finde es schöner. Ich meine, im Mittel ist es wahrscheinlich ein bisschen schneller als mit dem Auto, aber lange nicht so anstrengend. Und vor allem auch günstig, ne? Gerade jetzt mit diesem Ticket da. Ne? Also ich bin Landesangestellter, ich kriege sogar noch einen Zuschuss vom Land. Ich zahle für das Ticket 16,70 Euro im Monat. Also und kann damit in ganz Deutschland ÖPNV benutzen. Das ist schon klasse.
Ja, ja, kann man mit leben.
Ja. Ja. Vorher waren es auch nur 60 Euro, aber das war dann nur auf der Strecke gültig und das war doof. Und jetzt diese Flexibilität. Ne? Was soll ich, dann fahre ich nach Neumünster, heute war ich tagsüber in Kiel zum Arbeiten, dann fahre ich mit dem Zug hierher, nachher fahre ich wieder über Landbus in Richtung Osten, da steht mein Rad dann. Das finde ich total toll. Und ich glaube, bei ganz vielen Menschen ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, mal zu überlegen, muss das jetzt sein mit dem Auto? Ne? Also ja, ist dann auch Bequemlichkeit. Und ja, vielen Menschen tut es einfach schwer, aus ihre Gewohnheiten zu ändern. Und man darf dann aber auch nicht mehr mit erhobenen Zeigefinger da rummeckern. Man muss die Leute abholen und überzeugen, auch mal andere Wege zu gehen.
Das wird nur auf freiwilliger Basis passieren.
Das glaube ich auch. So. Und einige schalten halt auf stur. Das ist so. Ne, das merkt man ja auch. Und das sind dann die, die aus Trotz das machen. Aber naja, und dann sind da auch so Modetrends, was du schon angesprochen hast, da mit den schweren Autos. Ne? Also das ist auch so eine Modewelle. Ne? Man,
ja gut, aber diese Modewelle ist ja, das ist ja ganz komisch. Vor 20 Jahren hast du überhaupt keine SUVs in Deutschland gesehen.
Ja.
Da gab es im besten Fall mal einen Kombi auf der Straße.
Ja.
Oder so ein Exoten wie ein Land Rover mal, die gab es immer.
Ja.
Aber eigentlich ist es ja so, dass das erst in den letzten 20 Jahren entstanden ist und immer intensiver, immer schneller wächst.
Ja.
Trotz der Bedenken, die geäußert werden.
Ja, das ist ganz merkwürdig. Ich finde, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber ich bin mal in Japan gewesen. Das war im Jahr 2007. Und tatsächlich soll es so sein, dass auch wenn das in erster Linie auch ein bisschen eine Macho-Gesellschaft ist, aber was für Autos gekauft werden, das entscheiden oft die Frauen. Mhm. Und in Japan musst du einen Stellplatz nachweisen in der Stadt, wenn du dir ein Auto kaufst. Und der Grundstückspreis ist da super teuer.
Ja.
Und da fahren super viele von diesen Microvans rum. Also so à la Opel Agila oder so.
Ja.
Ne? Eben nur von Suzuki und von anderen Firmen, die hier gar nicht verkauft werden, die noch nicht mehr angeboten werden. Und überhaupt auch das Bahnfahren da, das funktionierte einfach wie ein Uhrwerk. Das war schon bemerkenswert. Ne? Man steht da auf dem Bahnsteig, dann sind da Kacheln und die Tür, die hält genau an der Kachel und alle rein und raus. Und jeder hat auch einen Sitzplatz. Das ist nicht so wie hier, dass erstmal alle 20 Minuten lang mit dem Koffer hin und her rennen oder so. Das funktioniert einfach.
Ja.
Und es geht. Ich meine, uns wird ja immer so nachgesagt, dass wir gut organisieren können und so weiter, aber da ist unser
Das können Ruf. Wir aber sowas nicht.
Nee, sowas können wir
aber nicht. Aber das brauchst du auch nicht, wenn niemand das nutzt.
Ja, das stimmt.
Also dann jetzt, wo doch mehr Leute das nutzen, wird es natürlich auch schwieriger.
Das stimmt.
Und die Bahn hat vor 50 Jahren schon nicht über das Wetter geredet und ist dauernd stehen geblieben.
Ja.
Und das ist ja heute nicht anders.
Das stimmt. Ja, ja, und dann muss man es auch sagen, die wollten ja ihren tollen Börsengang da machen und haben dann den Laden kaputt gespart und das rächt sich jahrzehntelang. Ne?
Ja. Ja. Ja, gut. Malue, wollen wir noch mal ein Stück spielen?
Ja, die Zeit ist ja bald rum. Ne? Wir haben jetzt nur noch 4 Minuten.
Ja, genau.
Also wollen wir dann schon mal Tschüss sagen und nehmen ein etwas längeres Stück?
Ja, machen wir.
Dann nehmen wir da Roberto Fonseca. Das ist ein ein Jazzmusiker aus Kuba. Und das ist ein schönes Lied zum Ausklingen.
Vielen Dank, dass du hier warst, Frank.
Herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht, ne? Ein bisschen rumplaudern mal.
Ja. Und wie immer, wir wiederholen das irgendwann mal und wir gucken, dass wir unsere Ideen umsetzen.
Ja, das machen wir. Ja? Alles klar.
So, ja. Alles Gute für euch da draußen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gibt auf jeden Fall wieder mal ein bisschen Eindruck, ein bisschen Einblick darin, was ist das für ein Mensch, der da Radio macht. Und das hattet ihr schon bei mir, das hattet ihr schon mit Peter, das haben wir jetzt mit Frank. Also es wird immer mehr.
Ja.
Macht es gut, schönen Abend und
ciao, ciao.
Bis bald.
She was a daffodil peddler, dallying in petals, as only a florophile can. And I saw her on the brink of the water, where the waves lip the earth, wet the sands. There have been a thousand boats that have crossed this water. We have lived through a million storms. And with all the thunder that has crashed the buildings, set fire to trees, and scorched this earth, we are still here and are learning patience despite our foibles and the human curse. And yes, maybe, just maybe, we can return the land of animals, four-footed walkers.